Es geht ein neuer Geist um in der Welt. Er hört auf das Kürzel KI und hat sich schon viele Freunde gemacht, aber auch immer mehr Feinde. Denn inzwischen macht die künstliche Intelligenz auch vor wissenschaftlichen Fachbüchern nicht Halt. Seit einiger Zeit verkaufen zweifelhafte Verlage teure Fachliteratur mit scheinbar neuen Erkenntnissen zu Komponistinnen und Komponisten im Print-on-Demand-Verfahren. Die Bibliotheken, die diese Bücher bestellen, schauen spätestens bei der Sacherschließung in die Röhre, wenn haarsträubende Fakten serviert werden, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und die Rückgabe des KI-Schunds ist natürlich ausgeschlossen. Welche Folgen diese zusammenhalluzinierte KI-Fachliteratur für die Bibliotheken und für die Wirtschaft hat, aber auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler künftiger Generationen, darüber spreche ich nun mit Dr. Stefan Wünsche. Er ist Referent für Forschungsdaten und Forschungsinformation sowie Fachreferent Musik an der Universitätsbibliothek der Uni Leipzig. Hallo, Herr Wünsche.
Hallo, guten Tag.
Wann sind Sie denn erstmals auf die Betrugsmasche mit KI-generierten Musikfachbüchern aufmerksam geworden?
Ich bin darauf gestoßen durch Kolleginnen und Kollegen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Und das war ungefähr im Sommer letzten Jahres. Da ging es also in den musikbibliothekarischen Mailinglisten hoch her. Also da gab es Warnungen vor solchen Büchern, die offensichtlich inhaltlich falsch oder sehr fragwürdig waren. Und wo es dann hieß, na, die werden wahrscheinlich von KI geschrieben sein.
Und wie muss man sich die Verlage vorstellen, die solche Bücher anbieten? Sind ja ganz offensichtlich nicht das, was man traditionell unter Verlagen versteht.
Ja, das ist richtig. Wir haben es hier mit sogenannten Self-Publishing-Plattformen zu tun. Davon sind einige am Markt, also die heißen zum Beispiel dann Books on Demand oder ePubli oder eben auch Tradition, das ist der Fall, der uns aufgefallen ist. Und auch Amazon ist in diesem Geschäft unterwegs. Und es geht im Grunde so, dass man dort kostenlos oder zu sehr geringen Kosten Bücher publizieren kann. Und die erscheinen dann als E-Books und die werden auf Nachfrage gedruckt, also Print on Demand. Das heißt, erst wenn jemand ein Buch wirklich bestellt, wird es gedruckt. Und die Bücher kommen dann also auf diesem Weg in den Handel und sie werden auch in der Nationalbibliothek verzeichnet. Und das ist ja sehr gut erstmal, dass es das gibt. Also, dass es für jeden und jede so einen Zugang gibt. Sie können ihre Romane, ihre Kochbücher, was auch immer sie veröffentlichen wollen, ganz einfach über diese Self-Publishing-Plattform herausbringen. Und das Problem jetzt, was entstehen kann oder was entstanden ist, ist, dass es dort keine fachliche oder inhaltliche Qualitätskontrolle gibt. Also sicherlich gibt es da Checks, da werden offensichtlich rechtswidrige Inhalte aussortiert, aber solche KI-generierten Texte, die können da durchrutschen und die sind bisher auch durchgerutscht.
Gibt es dann überhaupt Kennzeichen? Also gibt es klare Indizien für ein KI-generiertes Buch? Also bestimmte Kennzeichen, mit denen sich die KI noch verrät?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage und da können wir immer nur den heutigen Stand berichten oder den Stand, den wir gesehen haben bei diesen Büchern, die so im Laufe der letzten 2 Jahre erschienen sind. Es kann sein, dass die nächste KI-Generation oder die nächste Welle von KI-Fakes schon wieder völlig anders ist. Also solche Merkmale, was wir gesehen haben, ist erstmal die Aufmachung der Bücher, so mit KI-generierten Titelbildern. Wir sehen da Abbildungen von Personen mit 4 Fingern oder mit 6 Fingern an den Händen. Und dann, wenn man in die Bücher reinschaut, sind die oft so, naja, so gleichförmig, so unpersönlich formuliert und auch oft redundant. Es klingt so, ja, eben durchschnittlich und nicht unbedingt schlecht. Und wirklich erkennen und entlarven lässt sich es dann tatsächlich aber nur durch sehr viel Arbeit und Blick in die Details. Dann kann man nämlich auf diese sogenannten Halluzinationen stoßen, ne? Dass man eben merkt, hier werden Begebenheiten beschrieben, die gab es gar nicht. Dinge, die sind historisch offensichtlich falsch. Oder bei Komponisten werden Werke erfunden, die es gar nicht gibt. Und auch, um dem Ganzen den Anschein der Wissenschaftlichkeit zu erwecken, da werden Quellen eingefügt und wenn man diese Bücher und Zeitschriftenartikel dann versucht zu finden, dann merkt man, die gibt es gar nicht.
Wie lässt sich denn dann dieser Einfluss der KI-Slop-Fachbücher, sage ich mal, auf die Wissenschaft jetzt und in Zukunft überhaupt einschätzen? Also welche Konsequenzen hat es für zukünftige Publikationen, wenn so viele Falschinformationen in Bibliotheken zu finden sind und dann wiederum in anderen Werken zitiert werden?
Ja, das lässt sich ganz schwer einschätzen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass wir versuchen müssen, genau das zu verhindern. Also das wäre ja ein Horror-Szenario, dass wir sagen, es gibt massenweise KI-gefälschte Bücher, man kann den Inhalten nicht trauen, aber sie werden nicht erkannt und werden als Bücher ernst genommen und wiederum von anderen Wissenschaftlern zitiert und in ihre Werke eingebaut. Also das wäre wirklich fatal und da müssen wir versuchen, genau dagegen zu steuern. Und das Problem ist natürlich, dass, wenn das passieren würde, das ja auch nicht nur den einzelnen Menschen schaden würde, die sich jetzt vielleicht für einen bestimmten Komponisten oder für ein bestimmtes Thema interessieren, reagieren, sondern das würde ja auch dem Ruf der Wissenschaft als Ganzes schaden.
Ja, reagieren denn die Hochschulen mittlerweile darauf, dass sie vielleicht die Medien- und Informationskompetenz der Studierenden gezielt so stärken, dass Fälschungen besser durchschaut werden können?
Ja, das ist ein wichtiges Thema und Informationskompetenz ist an den Universitätsbibliotheken besonders ein großes Thema. Hier spielt KI in der letzten Zeit eine wachsende Rolle. Wir sehen also sehr viele Schulungen zu dem Thema, wie kann ich KI benutzen in der Wissenschaft auf eine verantwortungsvolle Art und Weise. KI ist ja nicht verboten. Wie kann mir künstliche Intelligenz helfen beim Recherchieren? Wie kann sie vielleicht für mich aus Texten, die ich habe, Informationen rausziehen? Das alles ist gut und richtig und auch wichtig. Aber was wir noch nicht so sehen, ist die Sensibilisierung für solche Fälschungen, die möglicherweise im Umlauf sind. Und da scheint mir die wichtigste Zielgruppe tatsächlich so Studienanfänger zu sein. Da ist natürlich die Gefahr besonders groß, dass die drauf reinfallen, ja, dass die solche Fälschungen nicht erkennen. Und ich denke, da müsste solche Informationskompetenzvermittlung ansetzen.
Wenn es gilt, die Gesamtzahl von KI-generierten pseudowissenschaftlichen Büchern im Handel und in den Bibliotheken einzuschätzen, ist ja der Kampf offenbar schon verloren. Denn wie Sie auch in Ihrem Blog schreiben, kommt hier Brandolinis Gesetz voll zur Geltung, auch Bullshit-Asymmetrie-Prinzip genannt. Was besagt das genau?
Das Gesetz von Brandolini besagt, dass es eine Größenordnung mehr an Energie braucht, um Schwachsinn zu widerlegen, als es braucht, um ihn zu produzieren. Ganz kurz gesagt, also wenn es eine Stunde dauert, ein KI-Buch zu erstellen, braucht es in der Regel 10 Stunden, um herauszufinden, dass es ein KI-Buch ist und die ganzen Fehler zu finden und das auch hieb- und stichfest zu beweisen.
Ein Teil des Übels, wenn nicht sogar die Wurzel, ist ja, die haben es schon beschrieben, dass es im Internet Plattformen gibt mit Titeln wie KI-Bücher erstellen oder KI-Bücher-Meisterkurs. Also per Mausklick und einigen Arbeitsanweisungen können alle zum Autor bzw. zur Autorin werden. Wie könnte denn da die Politik eingreifen? Also wie könnte ein System aussehen, das echte Forscherinnen und Forscher sichtbar macht und Pseudonyme oder Fantasy-Profile entlarvt.
Genau, also gegen die Täter kann man tatsächlich nichts tun. Es ist ja nicht verboten, Texte zu veröffentlichen, auch wenn die KI geschrieben sind. Es ist auch nicht verboten, sich Fantasienamen als Pseudonym auszudenken. Man muss also überlegen, wie kann man den Forschenden helfen? Und da gibt es tatsächlich 2 Dinge, die wichtig sind. Das erste ist natürlich, dass die echten Forschenden sichtbarer sind, dass die also zeigen können, an welcher Einrichtung sie forschen, was ihre Themen sind, welche Publikationen es von ihnen bisher gibt. Und da können natürlich die Forschenden, die an der Universität unterwegs sind, sich da eine Profilseite anlegen. Das empfehlen wir. Und darüber hinaus und auch unabhängig von Institutionen sollten sich Forschende ein ORCID-Profil zulegen. ORCID ist so ein unabhängiger, nicht kommerzieller, sehr seriöser Profildienst und der muss auch institutionell finanziert werden. Also das sollte auf jeden Fall weiter gefördert werden. Und die andere Seite ist natürlich die Geldfrage beim Publizieren. Wenn Sie sich in die Forschenden hineinversetzen, die wollen ein Buch publizieren und gehen zu einem Verlag und es kostet natürlich Geld. Egal, ob das Buch gedruckt wird oder als E-Book dann in den Handel kommt, da muss so das Layout, der Vertrieb, auch die Qualitätskontrolle, all das muss ja organisiert werden und ist nicht umsonst. Und da heißt das Zauberwort Diamond Open Access und das wird auch in der letzten Zeit mehr und mehr unterstützt, auch politisch unterstützt. Diamond Open Access würde heißen, dass die Forschenden ein System kriegen, wo sie qualitätsgesichert publizieren können und dass sie aber im Moment des Publizierens nichts kostet, weil die Institutionen, die Forschungsförderer, die Bibliotheken die nötigen Gelder dafür aufbringen. Und das führt dann dazu, dass die Forschenden also nicht mehr diese Kostenbarriere haben und dann auch nicht mehr zu solchen Self-Publishing-Plattformen gehen, wo sie dann möglicherweise in schlechter Gesellschaft sind.
Was bräuchte die KI in Zukunft, damit man den Ergebnissen ihrer Arbeit tatsächlich trauen kann? Vielleicht so eine Art fest einprogrammierten wissenschaftlichen Arbeitsethos, wie er auch Studierenden nahegebracht wird?
Ja, das ist eine tolle Idee. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist. Also wir hören ja von den Verantwortlichen, ja, die KI entwickeln, dass sie versuchen, so eine Art Basis-Ethos immer einzubauen, dass man jetzt also mit KI keine betrügerischen Dinge anstellen kann. Ja, aber ob man den wirklich einen wissenschaftlichen Ethos einbauen kann, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Also ich sehe dann die Verantwortung dann wahrscheinlich doch eher bei den Leuten, die diese Tools nutzen und eben auch bei den Leserinnen und Lesern, die dem Produkt dann gegenüberstehen.
Mhm. Dr. Stefan Wünsche von der Universitätsbibliothek der Uni Leipzig. Garantiert menschlich und nicht KI-generiert über Fake-künstliche Intelligenzprodukte, besonders in der Musikfachliteratur. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wünsche.
Ich danke Ihnen auch.